Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war eine blutige Wahl in Venezuela.
Van 14 venezolanos asesinados en un día muy oscuro para la historia de nuestro país.
Es war ein schwarzer Tag für die Geschichte des Landes, sagt Oppositionsführer Enrique Capriles. Er spricht von 14 Toten am Rande der umstrittenen Abstimmung zur verfassungsgebenden Versammlung. Chaos in Venezuela und die Frage, ob das südamerikanische Land in eine Diktatur steuert. Unser erstes Thema im Update bei Deutschlandfunk Nova mit Peter Neuhaus.
Update.
Proteste, Ausschreitungen und mehrere Tote. Trotzdem wertet Venezuelas linksnationalistischer Präsident Nicolas Maduro den Tag als Erfolg, redet von der größten Abstimmung für die Revolution. Bei der Wahl ging es darum, die Mitglieder einer verfassungsgebenden Versammlung zu bestimmen. Die soll die Grundregeln für Venezuela neu aufschreiben. Es wird wohl ein durch und durch sozialistisches Grundgesetz. Die Opposition befürchtet, dass das dem Präsidenten praktisch die Macht eines Diktators geben wird und dass etwa das Parlament aufgelöst wird. Und dass Maduro seine Gegner mundtot macht, indem er sie ins Gefängnis werfen lässt. Die neue Versammlung wird wohl bald ihre Arbeit aufnehmen. Innerhalb von 72 Stunden soll sie sich zusammenfinden. Der Präsident stellt die Versammlung als Allheilmittel für den Krisenstaat Venezuela dar, dessen Wirtschaft zusammengebrochen ist und dessen Bevölkerung nicht genug zu essen hat. Maduro versuchte, seine Stimmabgabe als einen bedeutenden Moment zu inszenieren.
Wir werden jetzt erstmal meinen Ausweis prüfen, damit auch registriert wird, dass ich heute an diesem historischen Tag, dem 30. Juli, für eine verfassungsgebende Versammlung abgestimmt habe.
Das klappte allerdings nicht so richtig. Vor laufender Kamera machte ihm der Wahlcomputer einen Strich durch die Rechnung. Nachdem Maduros Ausweis gescannt worden war, zeigte der Computer an, dass die Person nicht existiere oder der Ausweis annulliert worden sei. Das Video mit der Panne wurde tausendfach in den sozialen Netzwerken geteilt mit hämischen Kommentaren. Wesentlich ernster war die Situation zum Teil auf den Straßen Venezuelas. Es gab heftige Ausschreitungen. Diese Maduro-Gegnerin beschwerte sich über das Vorgehen der Sicherheitskräfte.
Sie haben keinen Respekt, weder vor Kindern noch vor Erwachsenen. Meine Tochter ist bewusstlos geworden. Mir haben sie auf die Hand geschlagen.
Nach Angaben des Generalbundesanwalts wurden 10 Menschen getötet. Die Opposition sprach sogar von bis zu 15 Toten. Schon in den Monaten vor der Abstimmung waren mehr als 100 Menschen bei Zusammenstößen ums Leben gekommen. Es gibt die Befürchtung, dass die Lage weiter eskaliert und dass in Venezuela ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte. Der Sprecher eines Thinktanks rechnet damit, dass die Gewalt zunimmt.
Die Gefahr besteht, dass sich immer mehr paramilitärische Gruppen und eine urbane Guerilla bilden, die das Land erschüttern.
Mit der verfassungsgebenden Versammlung kommt etwas, das die große Mehrheit der Menschen in Venezuela nicht möchte. Selbst wenn die Zahlen der nationalen Wahlbehörde stimmen sollten. Demnach lag die Wahlbeteiligung bei knapp 42%. Die Opposition dagegen sagt, dass es gerade mal 12% waren und wirft der Regierung Wahlbetrug vor. Die Maduro-Gegner wollen schon heute wieder auf die Straße gehen. Unterstützung bekommt die Opposition auch aus dem Ausland. Mehrere Länder erkennen die verfassungsgebende Versammlung nicht an. Zum Beispiel Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Chile, Costa Rica und Spanien. Und die USA. Die haben auch schon mit Sanktionen gedroht. Was Venezuela, das Land mit den weltweit größten Ölreserven, hart treffen könnte. Denn die USA sind der größte Abnehmer, was Erdöl angeht. Erdöl sorgt für den mit Abstand größten Teil der staatlichen Einnahmen von Venezuela.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz bekommt Venezuelas Staatschef Maduro viel Kritik ab. Carlos Chacon twittert, Venezuela wird immer mehr zur Diktatur. Und Marcelo Montes meint, mehr als 8 Millionen Menschen sollen abgestimmt haben. Bei so viel Auswanderung und Boykott ist diese Zahl absurd. Lothar Schwarz fragt, warum hat es die Opposition nicht geschafft, dieses Referendum für sich zu nutzen? Und Zacher schreibt bei tagesschau.de, wie praktisch und demokratisch, dass Maduro schon im Vorfeld dafür sorgen konnte, dass nur ihm genehme Bewerber als Kandidaten zugelassen wurden. Eine von vornherein undemokratische Wahl muss von Demokraten boykottiert werden. User Alter Simpel kritisiert, wie sich die Opposition verhält. Mal ehrlich, eine Opposition, die unverhohlen die Armee zur Einflussnahme aufruft, die eine Parallelregierung bilden will und eigene Richter für einen eigenen obersten Gerichtshof wählt, bewegt sich nahe am Staatsstreich. Wie soll denn die Sache enden, wenn sich die Opposition jeglichem Kompromiss verschließt? Wo sind die Lösungskonzepte für die drängenden Probleme?
Was sonst noch wichtig war?
Der Dieselskandal liefert weiter fleißig Schlagzeilen. Jetzt geht es um die Frage, ob das Kraftfahrtbundesamt Untersuchungsberichte zum Abgasskandal auf Betreiben der Hersteller verharmlost hat. Die Bild-Zeitung hat darüber berichtet. Der Grünen-Politiker Oliver Krischer sieht in Verkehrsminister Alexander Dobrindt den Schuldigen. Das Kraftfahrtbundesamt ist dem Ministerium unterstellt.
Ja, es ist ganz offensichtlich so, dass Herr Dobrindt den Bericht geschönt hat, den er 2016 veröffentlicht hat. Hier hat er dafür gesorgt, dass der Begriff Abschalteinrichtung nicht mehr auftaucht, auf Wunsch des Herstellers Porsche.
Das Kraftfahrtbundesamt soll schon vor mehr als einem Jahr festgestellt haben, dass Porsche Abgaswerte von Dieselfahrzeugen manipuliert hat. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, in einem ersten Prüfbericht der Behörde sei noch von einer Abschalteinrichtung die Rede gewesen. Im Endbericht sei dann nur noch von einer Veränderung des Emissionsverhaltens des Abgassystems gesprochen worden, nach Beratungen mit Porsche. Das Verkehrsministerium hat den Vorwurf zurückgewiesen, Berichte auf Druck der Industrie geschönt zu haben. Gespräche mit den Herstellern seien auch international üblich und notwendig. Im Fall des Messerangriffs in Hamburg ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft. Die Behörde hat den Schritt damit begründet, dass ein islamistischer Hintergrund naheliege. Sie geht davon aus, dass sich der 26-jährige Angreifer selbst radikalisiert hat. Bisher gäbe es keine Anhaltspunkte dafür, dass er als Mitglied der Terrormiliz IS oder einer anderen Gruppierung gehandelt habe. Der Palästinenser hatte am Freitag in einem Hamburger Supermarkt einen Mann mit einem Messer getötet und weitere Menschen verletzt. Direkt nach der Tat wurde er festgenommen.
Auch wenn manchmal der Eindruck entstand am Rheinufer, das war ein Sonntagnachmittagsevent mit besonderer Attraktion, es war nicht ungefährlich.
Die Kölner Feuerwehr musste ans Limit gehen bei der spektakulären Rettungsaktion gestern über dem Rhein. 65 Menschen mussten aus der Seilbahn gerettet werden, die über den Fluss führt. Heute haben die Kölner Verkehrsbetriebe bekannt gegeben, dass die Touristenattraktion erstmal nicht wieder fahren wird. Zunächst soll ein Gutachten mit der genauen Ursache gemacht werden. Eine Gondel der Seilbahn hatte sich verkeilt, wodurch ein Notstopp ausgelöst wurde. Offenbar hatte sich ein Seil verfangen. Dass starker Wind die Ursache dafür war, gilt inzwischen als ausgeschlossen.
Was noch wichtig wird.
Wenn wir Fakten und Meinungen komplett vermischen und wenn wir Fakten gar nicht mehr gelten lassen, dann ist es das Ende der Aufklärung.
Der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger von der Uni Hohenheim in Stuttgart hat sich mit Fake News beschäftigt. Heute steht das Thema auch in zwei Dokus im Mittelpunkt, die am Abend im ersten laufen. Für einen der beiden Filme wurden Schweiger und sein Team dabei begleitet, wie sie ein rechtspopulistisches Nachrichtenportal mit dem Namen der Volksbeobachter aufbauen und es mit Falschmeldungen bestücken. Eine Erkenntnis?
Was ich jetzt wirklich gelernt habe bei der Sache ist, dass man eben mit sehr überschaubarem Aufwand erhebliche Reichweiten mit Lügen erzielen kann.
Die Falschmeldungen hatten zum Beispiel Titel wie Gratis Sex für Asylanten, Landratsamt zahlt oder Flüchtling schnappt Deutschen den Job weg. Dabei fiel auf, dass viele Nutzer von sozialen Medien nicht auf die angegebene Quelle einer Geschichte achteten. Die SWR-Doku Im Netz der Lügen, der Kampf gegen Fake News, läuft um 23.45 Uhr im Ersten.
Und sonst in der Welt?
Im Iran ist ein neues Gesetz geplant, das mehr als 5000 Drogenschmuggler vor einer Hinrichtung bewahren könnte. Sollte das Parlament die Neuregelung nach der Sommerpause verabschieden, würden tausende Todesurteile in Haftstrafen umgewandelt. Schon seit einiger Zeit gibt es im Iran Zweifel am Nutzen der Todesstrafe im Kampf gegen Drogenkriminalität. Nach einem Untersuchungsbericht haben die Hinrichtungen in den letzten Jahren wenig gebracht. Die Menge der geschmuggelten Drogen ist demnach eher gewachsen als gesunken. Der zuständige Justizausschuss hält lange Haftstrafen und Zwangsarbeit daher für wirksamer als Hinrichtungen. Der Iran gehört weltweit zu den Ländern mit der größten Zahl an Hinrichtungen. Nach Angaben von Amnesty International wurden 2015 dort fast 1000 Todesurteile vollstreckt. Schottland macht sich Sorgen um sein wohl berühmtestes Produkt, den Whisky. Der Grund dafür ist der Brexit. Die schottische Regierung fordert, gesetzlich klar zu regeln, welche Voraussetzungen ein Whisky erfüllen muss. Wirtschaftsminister Keith Brown sagte, dass die Branche sonst nach dem Austritt aus der EU in Gefahr sei. Denn die USA haben laut Brown schon durchblicken lassen, dass sie eine Aufweichung der strengen Whisky-Definition anstreben. Damit könne der Markt für Produkte geöffnet werden, die nicht dem bisherigen Standard entsprechen. In der EU ist eindeutig geregelt, wann ein Whisky ist. Er muss zum Beispiel mindestens 3 Jahre lang in einem Fass reifen. Es klingt ein bisschen nach Klischee, aber es macht die Menschen offenbar glücklich. Eine Einkaufsmall in Shanghai hat für shoppingmüde Ehemänner und Freunde Erholungskabinen eingerichtet. Während ihre Frauen einkaufen gehen, können die Männer da Videospiele zocken, schön schallgeschützt und in einem Sitz mit verstellbarer Rückenlehne. Der Betreiber sagt, das Angebot trage dazu bei, dass sich Männer und Frauen weniger streiten. Da die Erholungskabinen seit ihrem Start im Juni schon mehr als 1000 Mal genutzt wurden, will der Betreiber das Konzept jetzt auch auf andere Shopping-Malls ausweiten.
Wissensnachrichten.
Wenn wir grillen, dann könnte es sein, dass dafür Trockenwälder in Paraguay abgeholzt worden sind. Und zwar sowohl fürs Fleisch als auch für die Holzkohle. Und das hat natürlich auch Folgen für unser Klima. Das haben sich Geologen von der Humboldt-Universität Berlin zusammen mit südamerikanischen Kollegen angeschaut. Und Wiebke Lehnhoff aus unserer Wissensnachrichtenredaktion weiß mehr darüber. Wiebke, rollen wir das doch mal von hinten auf. Beim Thema Wälder abholzen und Klima. Da geht es ja meistens um Regenwälder, hier aber um Trockenwälder. Beschreib doch mal den Unterschied.
Also vereinfacht gesagt, in einem Regenwald ist das Klima besonders feucht und ein Trockenwald, das kann einfach ein Wald bei uns sein, aber auch Wälder in den Tropen oder Subtropen, wo es dann eine ausgeprägte Trockenzeit gibt, die länger als 2 Monate dauert. Und so eine Trockenwaldregion, das ist auch das Gran Chaco-Gebiet in Südamerika. Der Gran Chaco, der erstreckt sich über Paraguay, Argentinien und Bolivien.
Und den Wald dort machen wir kaputt, wenn wir grillen.
Ja, das ist gut möglich, denn die Forscher haben festgestellt, dass dort sehr viel abgeholzt wird. In Paraguay ist das etwa ein Fußballfeld alle 2 bis 3 Minuten. Oder anders gesagt, zwischen 1985 und 2013 ist da eine Fläche größer als Niedersachsen zerstört worden. Gemacht wird das vor allem, weil anstelle vom Wald dann Rinderweiden angelegt werden und das Rindfleisch, das landet dann auch in Deutschland. Zum anderen wird der Wald im Gran Chaco abgeholzt, weil da dann Sojafelder gepflanzt werden. Das Soja wird dann exportiert in alle Welt als Tierfutter und das steckt dann im Zweifel auch in deinem Grillfleisch drin.
Kann ich das denn irgendwie erkennen?
Ja, das ist schwierig. Einer der Studienautoren, Matthias Baumann, der hat mir gesagt, dass gerade günstiges Schweinefleisch vom Discounter mit hoher Wahrscheinlichkeit von Schweinen kommt, die mit solchem Soja aus Südamerika gefüttert worden sind.
Jetzt hast du aber vorher gesagt, dass auch die Holzkohle auf meinem Grill diese Wälder zerstört haben kann.
Ja, das liegt unter anderem daran, dass zum Beispiel die Menschen auf dem Land in Paraguay ziemlich arm sind und in der Holzkohleindustrie, da lässt sich halt Geld verdienen. Laut einem NGO-Bericht ist der Holzkohleexport aus Paraguay stark gestiegen, auch nach Deutschland.
Kann ich denn sehen, wo meine Grillkohle genau herkommt?
Das ist schwierig. Es gibt zwar Zertifikate und Siegel, die eine saubere Herkunft der Kohle belegen sollen, aber leider gibt es da laut Umweltschützern Grauzonen und nicht jedes Siegel ist vertrauenswürdig. Alternativ könntest du natürlich Holzkohle aus Resthölzern nehmen oder einfach gar nicht mit Kohle grillen, sondern mit einem Elektrogrill, mit Ökostrom. Und fürs Klima auch am besten eigentlich kein oder wenig Fleisch. Und wenn, dann lieber etwas teurer und regional. Denn die Forscher der HU Berlin sagen, dass durch die Abholzung der Trockenwälder in Südamerika auch ziemlich viel CO2 freigesetzt wird. Im Jahr 2013 waren das mehr als 46 Gigatonnen. Und das verstärkt natürlich alles den Klimawandel.
Wir wechseln das Thema. Die Weltgesundheitsorganisation schimpft mit europäischen Ländern und zwar wegen Alkohol.
Genau, dabei geht es um Alkoholprävention und laut WHO tun auch die Behörden in Deutschland kaum was gegen schädlichen Alkoholkonsum. Dabei landen wir im internationalen Vergleich auf den letzten Rängen, nämlich auf Platz 26 von 30 Ländern, wenn es um Projekte gegen Alkohol am Steuer geht. Und bei Alkoholprävention am Arbeitsplatz, da liegen wir auf dem vorletzten Rang. Das gilt leider auch für die Bekämpfung von schädlichen Folgen, wenn Leute in Deutschland illegal Alkohol trinken.
vom Alkohol zu Depressionen. Es geht um Männer in China, die vom Single-Dasein depressiv werden.
Ja, das passiert offenbar im Süden von China. Da gibt es verhältnismäßig wenig Frauen. Deshalb finden viele Männer niemanden zum Heiraten. Aber Hochzeit und Familie, die gehören in China einfach gesellschaftlich dazu.
Was genau haben sich die Forscher da angeschaut?
Also die haben für ihre Studie mehr als 2000 Südchinesen befragt. Rauskam, unverheiratete Männer neigen im Schnitt eher zu Depressionen und Aggressionen. Und außerdem leiden sie unter einem niedrigeren Selbstbewusstsein als verheiratete Männer. Das Problem wird in Südchina vermutlich auch in den kommenden Jahrzehnten leider noch weiter bestehen, denn die Jahrgänge mit den größten Männerüberschüssen, die kommen erst in den kommenden Jahren ins heiratsfähige Alter.
Die Wissensnachrichten mit Wiebke Lehnhoff. Vielen Dank.
Wetter.
Vor allem im Südwesten kann es heute Abend starke Gewitter geben. Sonst ist es meistens trocken. Ab und zu scheint auch noch die Sonne. Auch in der Nacht gewittert es stellenweise, zum Teil unwetterartig. Dazu Temperaturen zwischen 20 und 13 Grad. Morgen geht es im Süden, in der Mitte und im Osten sonnig los. Ab dem Mittag bilden sich aber neue Gewitter. Dazu 22 bis 35 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.